Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Webcafés in diesem Jahr. Hallo lieber Kai.
Hallo Felix, hallo da draußen und herzlich willkommen.
Ja, wir haben dieses Jahr schon 12 Folgen bis jetzt veröffentlicht. Ich glaube, das hier ist aber tatsächlich die 14. Da gucken wir mal hinter, wo es bei rauskommt. Und Kai, wir wollen die Gelegenheit nutzen, mal so ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen, aber nicht nur podcasttechnisch, sondern auch in unserem Betrieb. Während wir im Januar nochmal eine dedizierte Folge zu den Zahlen machen wollen, gucken wir heute so ein bisschen auf ein paar andere Themen. Aber bevor wir loslegen können, lieber Kai, musst du mir mal sagen, ob du dir einen Tee mitgebracht hast.
Ja, pass auf. Also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ja auch für mich jetzt hier quasi die letzte Amtshandlung in diesem Jahr. Also heute ist mein letzter Arbeitstag. Und dafür habe ich mir ein bisschen gemütlich gemacht. Das heißt, im Vergleich zu sonst sitze ich heute hier. Und das führt dazu, dass man vielleicht den Stuhl ein bisschen im Hintergrund quietschen hört. Aber da entschuldige ich mich jetzt schon mal an die nachbearbeitenden Personen. Und ich bin natürlich vorbereitet. Also ich wurde ein bisschen überrascht von dem Termin hier. Deswegen habe ich gerade noch in Windeseile alles vorbereitet. Aber ich bin ausgestattet. Pass auf. Zum Ersten habe ich hier einen Cookie, einen Weihnachtscookie. Mir wurde gesagt, das ist ein Kokos-Macadamia-Cookie. Das ist also das Erste, den werde ich mir gleich reinziehen. Das Zweite ist ein leckerer Tee, den wir frisch bekommen haben. Und zwar ist es so, dass meine Freundin hin und wieder so einen Hundgassi ausführt. Einfach, weil die, wie sagt man, normalen Papi und Mami von dem Hündchen das nicht immer so gut hinbekommen. Und deswegen haben wir zu Weihnachten von denen einen Räubusch-Weihnachtsduft-Tee bekommen. Das ist also ein loser Tee, den ich mir hier in so einem Sieb aufgesetzt habe. Und da ist angeblich drin Räubusch, logischerweise Apfelstücke, Zimtstücke, Koriander, Sternanis, Orangenspalten, ganzer Kardamom, rosa Pfeffer und Nelken. Also der zieht hier gerade vor sich hin, den werde ich mir gleich reingönnen. Und dann als drittes Feature habe ich hier ein Räuchermännchen stehen. Felix, hat ihr einen Räuchermännchen-Haushalt?
Wow, Kai, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Nein, wir sind absolut kein Räuchermännchenhaushalt. Obwohl ich den Geruch ganz gerne mag, aber nicht bei mir zu Hause.
Ja, pass auf. Ich habe nämlich von meinem Vater vererbt, obwohl er noch lebt, so ein tatsächliches Männchen-Männchen. Das bildet so einen alten Wanderer ab, ganz aus Holz. Und der ist auch schon total rußverschmiert. Ich mache dir gleich ein Foto, dann kannst du es vielleicht zeigen und in die Shownotes gehen.
Gerne.
Und ich war immer so begeistert früher davon, wenn mein Papa da ganz zeremoniell zu Weihnachten um diesem Männchen versammelt stand und das dann entzündet hat. Und jetzt hat er es an mir weitergegeben. Und das können wir hier live. Pass auf, ich habe hier eine Packung mit Streichhölzern. Das wird jetzt hier so eine ASMR-Situation. So, und jetzt, pass auf. Weiß nicht, ob man da irgendwas gehört hat.
Doch, doch, man hat super gehört.
Und jetzt habe ich hier so Streichholz und entzünde damit diesen kleinen Keks.
Ich habe schon den Duft in der Nase.
Genau, es ist Tannenbaum für alle, die da jetzt mit in das Gefühl reingehen wollen.
Ach, ich kenne immer nur diese Kegel, die diesen ein bisschen generischen Duft haben, der so, ich weiß nicht, so ein bisschen süßlich habe ich in Erinnerung und ein bisschen rauchig.
Ja, das kommt wahrscheinlich hin. Nee, das sind hier High-Quality-Apotheker-Hermann-Zwetz.
Aha. Und machen die noch diese schweren Rauchschwaden, diese weißen?
Ja, ja, pass auf. Das ist mein Handy. Ich schicke dir jetzt live ein Foto und dann können wir da gemeinsam uns drüber freuen, wie der hier beräuchert. Und während ich dir das schicke, Felix, kannst du vielleicht erzählen, was du da stehen hast, nachdem ich jetzt auch mal angegeben habe. So, das hast du davon.
Ja, das war jetzt wirklich der Rundumschlag, ne, muss ich sagen. Also der Weihnachtstee, der hört sich natürlich wild an, also vom Inhalt her fast so ein bisschen wie so ein Christstollen, die ich ja sehr mag. Wenn du mir das vorher gesagt hättest, dass du da einen Keks mitbringst und so, dann hätte ich mir auch schön Lebkuchen, Stollen.
Der Plan war jetzt, dass ich dich mal toppe und wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hättest du wieder wer weiß was aufgefahren, von den Christkindern selber aus der Polarbäckerei gebracht oder irgendwie sowas und jetzt musst du dir die Blöße geben.
Ja, das stimmt, so ein bisschen Blöße muss ich mir geben, aber so weit hinten dran bin ich glaube ich heute nicht. Ich habe nämlich zwei Tees dabei. Ich hatte einen Tee, den habe ich hier tatsächlich getrunken heute Morgen, als ich hier gearbeitet habe. Also nicht, dass ich nicht immer noch am Arbeiten wäre, aber den hatte ich mir so wie so einen gewöhnlichen Tee halt gemacht. Und das ist so ein Chai-Tee, den habe ich auch schon mal mitgebracht. Und den finde ich richtig genial. Und vor allem im Winter, der hat so eine richtig schöne Schärfe. Da habe ich aber schon mal was drüber erzählt und den mache ich mir immer mit so ein bisschen echten Schwarztee. Ja, das ist einfach eine Herrlichkeit. Darum geht es aber heute nicht. Ich habe nämlich als zweiten Tee und als eigentlichen Haupttee heute, als Hauptdarsteller, habe ich einen Tee mitgebracht, über den ich nichts mehr weiß, als dass auf der Packung draufsteht, Dried Lemon Tea, also getrocknete Zitronen. Und den habe ich tatsächlich auf dem allerletzten Markt in Thailand gekauft.
Oh.
Du musst dir so ein dunkles Wellblechdach vorstellen, wo hunderte Händler gequetscht unter einem Dach, wo an der einen Ecke Händler lebenden Fröschen die Haut über die Ohren ziehen. Also ganz widerlich.
Jetzt habe ich gerade so die Stage gesetzt hier mit meiner vorweihnachtlichen Glückseligkeit und jetzt kommst du hier mit ausgenommenen lebenden Tieren. Ich bitte dich.
Ja, Aale, die sich übereinander schlingeln. Ja, aber eben auch ganz tollen Gewürzständen, ganz tollen Teeständen. Da gibt es natürlich herrliche Zutaten für Curries und so weiter und so fort. Und da habe ich einen Stand gefunden, da gab es Tees, aber nicht so richtig in loser Form, wie man das so kennt und wie wir das so haben, also Teeblätter, sondern der hatte eigentlich nur Tees, die so aus getrockneten Früchten so ganz grob gesagt bestehen. Also der hatte auch so Blütenblätter, so Rosenblätter und was weiß ich was da. Und da habe ich eben diesen Dried Lemon Tea gekauft. Und das sind Zitronenscheiben, die getrocknet sind. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwie mehr dran ist, aber ich schicke auch ein Foto hier in die Shownotes mit rein, beziehungsweise in die Kapitelmarke. Und die schwimmen erst so ein bisschen oben auf in kochendem Wasser, wenn man die reinschmeißt. Und irgendwann sinken die so nach unten und dann weißt du, dass der Tee fertig ist. Und jetzt werde ich tatsächlich den zweiten Schluck davon nehmen, weil ich habe jetzt im Vorgespräch von Kai gelernt, man darf den Tee vorher noch gar nicht probieren. Das habe ich aber sträflicherweise schon gemacht. Und deswegen hatte ich schon mal einen ganz kurzen ersten Eindruck. Aber jetzt kommt er hier live. Also, wenn das wirklich nur Zitronenscheiben sind, dann ist der super süß, super intensiv. Ich meine, ich habe jetzt hier auch 4 Scheiben reingekippt. Vielleicht ist das auch einfach sehr viel in so einer kleinen Tasse. Hat aber schon noch eine gewisse Bitterkeit, aber ist wirklich, boah, ist richtig lecker. Also finde ich richtig klasse.
Vielleicht einmal so durch Zucker gezogen oder sowas, damit du die Süße bekommst.
Also sieht man jetzt optisch nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn da noch irgendwie was dran ist. Aber habe ich nichts gegen, schmeckt klasse. Bin ja froh, wenn da keine Pestizide oder sowas dran sind. Aber da gibt es auch keine Garantie. Es gibt ja keine Inhaltsstoffe, nichts. Also steht wirklich einfach nur Dried Lemon Tea drauf. Ja. Gut, gut, Kai. Ich würde sagen, wir steigen mal in die Folge ein. Wir haben uns so ein paar lose Themen hier rausgesucht. Und wir steigen mal ein mit einem Podcast-Recap, oder?
Ja, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Mund nicht voller Cookies habe, wenn du mich ansprichst. Aber ich finde, das ist ein gutes Thema.
Hast du denn eine Idee, wie viele Folgen wir? Ach, ich habe es eben schon gesagt, ne?
Ja, du hast gesagt, und daraus hört man ja auch schon, dass wir eigentlich weit hinter unseren eigenen Erwartungen zurück sind.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen.
Wir hatten uns vorgenommen, so locker alle 2 Wochen. Und jetzt haben wir im ganzen Jahr... Das wären wie viele gewesen? So 25 roundabout. Und davon haben wir jetzt schon nur die Hälfte geschafft. Also so einen Monat vielleicht oder 2. Und das ist zumindest aus meiner Sicht eigentlich nicht das, was wir machen wollen. Ne? Mal so ein bisschen selbstkritisch reinzugehen hier.
Ja, absolut. Genau. Jetzt muss man da natürlich zu sagen, es gab jetzt eine Folge im Januar, im Februar und dann kam eine Folge im Mai. Da war natürlich so die Geburt meines dritten Sohns dazwischen und so. Dann haben wir relativ viel aufgenommen und haben dann wieder eine Riesenlücke so zwischen Oktober und Dezember, wo jetzt einfach viel bei uns los war, wir im Urlaub waren beide und dann haben wir da wenig aufgenommen. Das heißt, in den Zeiten, wo wir veröffentlicht haben, sind wir so ungefähr an unsere Vorstellung rangekommen. Aber wir haben eben auch Zeiten dazwischen gehabt, wo wir nicht viel gemacht haben. Ne?
Ja, das ist immer, wenn das Leben dazwischen kommt, zwischen dieser Arbeit.
Ja. Ich habe da anders drauf geguckt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgezählt und gerade stand jetzt sind halt 12 Folgen raus. Die letzte ist die 35, Ask Kai Anything, habe ich die genannt. Und wir haben 12 Folgen rausgebracht, das heißt jeden Monat eine Folge. Das hört sich ja nach einer gewissen Regelmäßigkeit an, die natürlich nicht drin ist, aber von außen sieht es so aus.
Ja, und vor allem, wir machen es auch immer noch, ne? Also das ist ja auch eine Sache.
Das stimmt.
Das ist jetzt ja, glaube ich, dann, weiß ich gar nicht, das zweite Jahr schon, in dem wir es machen? 2,5?
Ich habe es jetzt kürzlich nachgeguckt. Wir machen es jetzt fast 2 Jahre. Im Januar sind es 2 Jahre, ja.
Guck, ne? Und das ist ja eigentlich die Sache, die dann doch wieder zählt, dass wir immer noch Spaß drauf haben, uns hier hinzusetzen, zu quatschen, uns gegenseitig zu hören. Und klar, wir nehmen uns mehr vor, aber dass wir es überhaupt noch machen, so kann man es ja aus der anderen Seite betrachten, ist ja auch schon was wert.
Ja, und da waren 2 gute Stichpunkte drin, locker quatschen und Spaß bei haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit mehr Spaß denn je bei dem Podcast, weil sich die Inhalte so ein bisschen verändert haben. Also wir haben ja Anfang des Jahres noch unser Epos rausgebracht mit dieser React-to-Do-App. Dann so um den Jahreswechsel rum hatten wir dann Folgen wie TypeScript. Wir haben über Laravel noch was gemacht, haben PHP, gut, das war jetzt im August, gemacht. Und das waren ja alles so Folgen, da musste man schon sehr viel vorbereiten. Und das war sehr technisch, ja, vom Thema her. Und ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns so ein bisschen dahin. Heute ist natürlich das allerbeste Beispiel, aber in der Weihnachtsfolge darf man, glaube ich, auch ein bisschen abweichen. Dass wir einfach auch locker miteinander reden und so ein bisschen das Tagesgeschäft beleuchten. Und da geht so ein bisschen diese aktuelle Marktsituation rein. Auftragsflaute hatten wir mal so ein bisschen ein Thema. Diese Ask Kai oder Felix Anythings. Das sind so Sachen, wo wir eigentlich ja so relativ entspannt miteinander sprechen können. Und das macht mir große Freude. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das so bei den Leuten da draußen ankommt, weil es ist ja nicht nur für uns, sondern es ist ja auch für die Menschen da draußen. Aber für mich ist das eigentlich im Moment ein ganz guter Modus.
Ja, ich sehe da so ein bisschen zweischneidig drauf. Also mir macht es auch eigentlich Spaß. Ne? Ich sitze hier gerne, ich plaudere mit dir gerne und ich
eigentlich
glaube, das überträgt sich auch nach draußen. Ne? Also wenn wir beide hier sitzen und Spaß haben und ein lockeres Gespräch haben und uns vielleicht auch mal ins Wort fallen und so ein bisschen uns gegenseitig necken, dann ist das, glaube ich, auch eine angenehme Gesprächsatmosphäre zum Zuhören, als wenn wir irgendwie umgekehrt streng so ein Skript ablesen und ganz monoton bei dem Thema sind. Wir haben ja so ein bisschen angefangen, diesen Podcast mit dem Ziel, dass wir eigentlich einen Podcast machen, von dem unsere Kolleginnen und Kollegen was lernen und was mitnehmen und wo wir denen so ein bisschen die Themen als Wissen vermitteln, die wir sonst in so Einzelsitzungen, in so Code-Reviews oder so Workshops weiterleiten, einfach so ein bisschen als gesammeltes Paket von Dingen, die wir denen gerne mitteilen wollen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen technischer Natur, ne? Also wir haben über Laravel und React und TypeScript und diese ganzen Themen gesprochen, weil wir natürlich so einen gewissen Anspruch an uns als Entwickler haben, hier über auch Entwicklung zu sprechen. Und weil das aber auch Themen sind, die ich dann gerne mal einem neuen Kollegen oder neuen Kollegin geben kann und sagen, hey, schau mal, wenn du wissen möchtest, was wir so über TypeScript denken oder über React oder wie wir bestimmte Dinge benutzen, dann hör dir das mal an und dann kriegst du schon ein ganz gutes Bild. Das finde ich einerseits ganz gut, weil das so einen gewissen Anspruch hat an mich selber. Ich möchte schon hier gerne was beibringen, was lehren, wo die Leute rausgehen und denken, boah, das war jetzt inhaltlich interessant. Aber es ist auch gleichzeitig echt verdammt aufwendig vorzubereiten, aufwendig aufzubereiten und dann aufwendig rüberzubringen, damit es hier im Podcast trotzdem irgendwie ein angenehmes Gespräch wird, dem man lauschen kann, dem man halbwegs folgen kann. Und dem als Kontrast gegenüber steht halt diese lockere Runde, wo wir sitzen und außer irgendwie ein paar Ankömmlichkeiten und leckerem Tee nichts weiter vorbereitet haben. Das geht lockerer von der Hand und ist vielleicht auch interessanter zum Zuhören. Aber das erfüllt nicht so ganz diesem Anspruch, den ich an so einem technischen Podcast über Webentwicklung habe.
Wobei dieses Thema, dass wir unseren Mitarbeitenden auch ein Stück weit was mitgeben wollen, das sehe ich sogar auch in den Folgen erfüllt. Also wieder die Weihnachtsfolge vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber wenn ich hier mal so zurückdenke, zum Beispiel unsere Marktsituation oder die Auftragslage, das sind ja gerade Themen, über die man mit vielen Mitarbeitenden so im Alltag nicht unbedingt spricht. Und das finde ich, glaube ich, gerade für die Leute auch sehr interessant. Müsste ich eigentlich mal nachfragen. Sowas dann auch zu hören, so nochmal diese Perspektive, die ja auch so sehr von innen ist. Und das ist natürlich auch interessant, ohne dass das jetzt irgendwie bildend wäre oder so. Aber man kriegt nochmal besseren Einblick so in die Firma.
Ja, und das ist vor allem auch das, was uns als Podcast unique macht, ne? Ich meine, was wir haben, ist unsere eigene Arbeitsrealität. Das ist ja hauptsächlich durch so geschäftliche Entscheidungen geprägt und wie wir mit den Kolleginnen umgehen, wie wir mit den Kunden umgehen, wie wir mit Projekten umgehen und solche Sachen. Das ist für uns individuell, da kann niemand da draußen das Gleiche zu erzählen. Und wir beide als Persönlichkeiten sind natürlich auch individuell. Während jetzt so wirklich hardcore-technische Themen von React und TypeScript und weiß ich nicht was, da gibt es da draußen natürlich ein Informationsangebot, das in so eine Tiefe und so eine Breite reingeht und so viel besser aufbereitet ist, als wir das jemals leisten können. Deswegen spielt das, glaube ich, schon sehr gut in unseren USP so rein, wenn wir eben locker über die Themen reden, die uns wirklich jeden Tag auch in der Realität begegnen.
Ja, auf jeden Fall, das haben wir immer schon so gesagt. Ja, wir können gerne noch mal so ein bisschen durch die Statistiken durchgehen. Jetzt ist das Jahr noch nicht ganz abgeschlossen und nach meinem Plan kommen noch 2 Folgen jetzt im Dezember raus. Aber wir können ja trotzdem mal drauf gucken. Zur Not verändert sich da noch ein bisschen was. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn du Lust hast, mit mir da einmal drüber zu gehen.
Ja, gerne. Ich habe gar nicht geguckt tatsächlich. Jetzt im Laufe des Jahres bin ich auch gespannt.
Ja, wir haben uns übrigens auch vorgenommen, Gäste einzuladen. Das hat dieses Jahr auch nicht geklappt, obwohl ich immer noch ganz viele Gäste im Kopf habe. Irgendwann wird das kommen, aber wir vertagen es mal auf unbestimmte Zeit. Also, Stand jetzt, 12 Folgen veröffentlicht. Und ich habe mir mal die Statistiken jetzt für das aktuelle Jahr rausgesucht. Und wir hatten eben Oktober tatsächlich unseren Peak mit 380 Hörern, Hörerinnen und davor und danach ist es dann so ein bisschen runtergegangen. Was aber interessant ist, dass wir ungefähr 2500, bisschen mehr Streams hatten jetzt über das Jahr auf 12 Folgen. Das heißt, lass mich lügen, aber das sind jetzt ungefähr 200 Leute, die uns da pro Folge gehört haben, ne? Im Durchschnitt.
So schnell habe ich jetzt meinen Taschenrechner nicht draußen gehabt.
Lassen wir das mal so stehen. Das finde ich erstmal ganz stattlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass das eine Riesenkatastrophe ist, wenn man so lange abreißen lässt, ne? Also wir haben ja zwischendurch 1-2 Monate immer mal keinen Podcast gemacht. Und der letzte Podcast, den man da veröffentlicht hat in so einer Serie, der wird dann sehr, sehr viel gehört. Und wenn man dann abreißen lässt und wieder einen Podcast veröffentlicht, dann sind es 150 Leute weniger, die das dann hören. Ich weiß nicht, ob das mit Algorithmus oder so zu tun hat oder ob die Leute wirklich da abspringen oder das Interesse verlieren, kann ich nicht so ganz genau sagen. Aber so vor dem Hintergrund bin ich da eigentlich ganz happy mit. Auch immer noch, wenn man bedenkt, dass wir da so Nischen-Podcasts machen, dass dann hier tatsächlich 200 Leute offensichtlich Interesse dran haben, sich das anzuhören. Das finde ich ganz klasse und da geht nochmal natürlich an der Stelle auch ein Dank raus.
Ja, ich kann das immer noch nicht so ganz glauben, ehrlich gesagt. Also wenn man sich da überlegt, ich habe das öfter schon gesagt, aber wir stehen hier, erzählen irgendwas und sind dabei auf einer Bühne vor 200 Leuten. Das glaubt man ja gar nicht, ne? Aber die Zahlen lügen auch nicht. Wobei, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was hinter den Zahlen tatsächlich steckt. Das sind ja nur Downloads, wie viele hören das dann auch? Wie viele unserer Freunde und Kollegen haben uns pflichtbewusst im Abo und laden das runter, aber hören es dann nicht. Aber wir kriegen ja doch immer mal wieder auch Feedback von Leuten, die wir auch gar nicht kennen, die dann gesagt haben, ja, doch, finde ich hier ganz interessant. Also der ein oder andere tatsächliche Mensch muss sich da draußen hinter diesen Zahlen ja verbergen. Und wenn es nur einer ist, der uns zuhört, dann ganz großes Dankeschön. Es ist wirklich schön, hier zu sitzen und zu wissen, dass diesen Quatsch, den man hier von sich gibt, doch den ein oder anderen Menschen erreicht.
Ja, wir versuchen ja, dass es möglichst wenig Quatsch ist. Ich habe so in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die ich so aus dem Bekanntenkreis hatte, die mich viel gehört haben oder die immer mal wieder in den Podcast reingehört haben oder auch Feedback gegeben haben, die sind eigentlich inzwischen nicht mehr dabei, weil das natürlich von dem technischen Thema nicht so wahnsinnig interessant ist. Also diese Folge wie hier, so eine Marktsituation oder so, das hören sich die Leute dann sogar tatsächlich nochmal selektiv wieder an. Aber sonst sind eigentlich die Leute, die jetzt mit Technik nichts zu tun haben aus meinem Bekanntenkreis, die sind eigentlich nicht unbedingt dauerhaft dabei. Und trotzdem gehen die Zahlen nicht runter, was für mich heißt, die werden eigentlich ersetzt durch Leute, die das tatsächlich hören. Und das finde ich natürlich klasse. Und 200 Freunde habe ich jetzt auch nicht, die den Podcast hören. Und von daher denke ich, dass die meisten Leute doch irgendwie Menschen sind, die wir zumindest so direkt nicht kennen. Das finde ich ganz interessant.
Yes. Wahnsinn. Können wir vielleicht mal einen kleinen Aufruf starten, dass die Leute, die jetzt da draußen sind und sich aufgerufen fühlen, uns einfach mal kurz schreiben, wie sie zu dem Podcast gekommen sind und warum sie den hören.
Hausaufgaben?
Ja, einfach mal so ein bisschen, wie sagt man, so eine Marktumfrage mache. Ich bin doch wirklich neugierig, welche Menschen da sitzen.
Also wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auch nur einen Einzeiler oder einen Weihnachtsgruß an podcast@genen-it-systeme.de. Genen mit G-E-E-N-E-N. Also schickt uns gerne an podcast@genen-it-systeme.de. Eine kleine Nachricht, würden wir uns extrem drüber freuen.
Ja, auf jeden Fall.
Kai, was glaubst du denn, was unsere Top-Folge in diesem Jahr war, von den Aufrufen her?
Oh Schreck, dafür müsste ich jetzt wissen, welche Folgen wir alle gemacht haben, oder?
Das stimmt.
Boah, da erwischt ihr mich jetzt aber auf dem kalten Fuß.
Dann sag ich's dir. Und zwar ist das mit weitem Abstand die TypeScript-Folge. Und jetzt gucke ich mal gerade, wann wir die veröffentlicht haben. Ah, interessant. Die ist ja noch aus dem letzten Jahr. Die ist vom 23.09.24. Und die wurde trotzdem dieses Jahr am meisten gehört. Also ist sie wahrscheinlich auch overall ganz gut dabei. Danach kommt dann die React-to-Do-App Teil 1. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie als allererstes in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Also es war die erste Folge, die wir in dem Jahr veröffentlicht haben. Die TypeScript-Folge hat übrigens fast 300 Aufrufe jetzt für dieses Jahr noch generiert. Genau, und dann kommt React-to-Do-App Teil 1. Dann sind die Leute offensichtlich abgesprungen, weil Teil 2 nur noch 20 Leute weniger gehört haben. Genau, und dann die aktuelle Marktsituation, die ja jetzt relativ frisch veröffentlicht wurde, Folge 33 mit 143 jetzt schon. Das scheint auch soweit erstmal ganz gut angekommen zu sein. Dann kommt Laravel noch hier, der Ergänzung halber.
Aber doch schon die Hardcore-technischen Themen, die da anscheinend Begeisterung finden.
Ja, stimmt. Also TypeScript offensichtlich interessant. Genau, dann React-to-Do-App, gut, ja. Machen wir später mal irgendwas draus, überlegen wir uns mal, was wir damit machen. Dann bei Plattformen, was denkst du, was ist da weit vorne?
Wo sind wir denn überall? Also wir sind auf YouTube, weiß ich, Spotify, Apple Podcasts wahrscheinlich und dann wird es schon schwach. Also ich würde sagen, wahrscheinlich Spotify vorne, einfach weil das am verbreitetsten ist. Dann vielleicht schon Apple Podcasts und dann, tja, YouTube schwer einzuschätzen, das kann so ein Hit und Miss sein. Also hast du die auch mit da drin?
Ja, genau. Wobei YouTube sehe ich jetzt hier gerade noch gar nichts. Also es ist Apple Podcast auf 1 tatsächlich, aber mit 950 ist jetzt hier für den Zeitraum und Spotify 933, also plus minus. Und dann kommt mit weitem Abstand Chrome, AntennaPod, Pocket Casts, die tatsächlich aber auch relativ viele Aufrufe haben, also Richtung 100. Edge, Deezer, Overcast, Podcast Addict, Firefox. Ich wusste gar nicht, dass sowas alles gibt. Und dann geht das so weiter. YouTube sehe ich tatsächlich hier nicht. Das kann aber auch sein, dass das hier nicht auftritt. Amazon Music nur mit 5 Abspielungen im ganzen Jahr ist natürlich relativ wenig. Und das sind aber tatsächlich hier die Apps. Ich wollte eigentlich auf die Plattformen hinaus, also auf welchen Geräten wir gehört werden.
Ach so, ah, ja, natürlich iPhone, ne? Das sind ja alles Techniker.
Ja, mit weitem Abstand. 1400 und dann kommt 630, dann Android. Und dann geht es ja so unter ferner Liefen, Windows, Mac und so weiter.
Ganz spannend, sich das mal anzuschauen.
Ja, interessant. Ja, auf Länder brauchen wir, glaube ich, nicht eingehen. Da haben wir hier über 90% aus Deutschland dann natürlich. Ich glaube, dabei würde ich es auch erstmal belassen. Also ganz spannend und vielleicht umso spannender, wenn wir nächstes Jahr wieder drauf gucken und dann 2 Folgen im Monat veröffentlicht haben. Mal sehen. Ja, wir können ja vielleicht schon mal so ganz grob anteasern, dass wir auch noch ein bisschen Hilfe bekommen haben hier beim Podcasten. Da gehen wir die nächsten Folgen aber mehr drauf ein. Und die Hilfe soll uns unter anderem auch in den Hintern treten, dass wir hier fröhlich aufnehmen, damit sie auch was zu tun hat. Und genau, also dazu demnächst mehr. Aber das könnte dazu führen, dass wir tatsächlich die eine oder andere Folge mehr aufnehmen als dieses Jahr.
Ja, du hast es gerade so nach hinten geschoben. Haben wir denn Vorsätze für nächstes Jahr? Die haben wir ja jetzt für dieses Jahr nur so mäßig eingehalten.
Ja, Kai, sag was.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde es gerne schon wieder ein bisschen technischer machen. Ich hatte das Gefühl, jetzt die letzten Folgen waren wirklich sehr aus der Hüfte geschossen, was vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet war, dass wir zum einen daran Spaß haben und zum anderen die allerdings auch nicht so ganz vorbereitungsintensiv sind. Aber ich fände das schon spannend, wenn wir da Themen finden, die jetzt vielleicht nicht direkt so ein normales Tutorial sind, sondern schon unserem Alltag entlehnt, aber doch irgendwie so ein bisschen dem Webcafé-Anteil in unserer Tagline wieder gerecht werden. Ich denke da zum Beispiel an so Themen wie KI, ist ja andauernd und spannend. Technologien verändern sich dann auch. Aha. Also ich glaube, das gibt schon Material her. Da muss man sich auch besser für vorbereiten, also wir uns konkret.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir mal so aufgeschrieben, dass wir die Themen aber nicht mehr so vollständig behandeln wollen. Also wir haben jetzt Folgen gemacht, wie zum Beispiel TypeScript oder React. Wobei React haben wir eher diese To-Do-App gemacht, aber dann Laravel und PHP. Und das waren so Folgen, wo wir versucht haben, dieses eine Thema vollständig abzudecken. Und das ist natürlich auf der Tonspur schwierig, von der Vorbereitung her schwierig. Mhm. Und ist vielleicht auch gar nicht so spannend, weil man da natürlich 1000 Materialien auch da draußen findet. Was ich viel spannender finde, wenn man sich bei Sachen wie zum Beispiel TypeScript dann einen Aspekt raussucht. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens das Thema, wie man Requests macht, also wie man Sachen fetcht. Ne? Da gibt es ja diese klassischen Fetch-Sachen oder man kann es mit Axios machen und so weiter. Und sich so ein Thema zum Beispiel rauszusuchen und dann mal zu beleuchten, wie machen wir das, was funktioniert für uns, wie ist es vielleicht sogar historisch, das fände ich, glaube ich, ganz interessant für zu einer kürzeren Folge. Und man kann sich vielleicht nochmal so ein bisschen spezieller sein Thema raussuchen, was einen auch interessiert als Hörer oder Hörerin.
Das sind, glaube ich, auch eher dann Sachen, die wir unserem tatsächlichen Alltag entnehmen können, so als Spotlight auf eine Sache. Das hat im Umkehrschluss natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass Leute, die sich dann für das Thema gar nicht interessieren, dann komplett abspringen, weil sie nicht mal irgendwie so einen Teilaspekt rausnehmen können. Wobei, vielleicht machen wir es ja hoffentlich auch trotzdem spaßig genug mit so einem gemütlichen Kaffeekranz am Anfang, dass auch die Leute das anhören und sich denken, aha, keine Ahnung von der Webentwicklung, aber ich weiß jetzt zumindest, was Axios ist.
Hm. Ja, mein Vorsatz, ich bin so ein bisschen vorsichtig nach dem letzten Jahr, wo ich ja ganz viele Vorsätze rausgegeben habe mit Gästen und so weiter und Folgenanzahl. Also ich wäre happy, wenn wir das nächstes Jahr weitermachen, wenn wir das in einer Regelmäßigkeit weitermachen und vielleicht gehen wir mal vorsichtig raus, wenn wir mehr Folgen veröffentlichen als dieses Jahr.
Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, das war ein ganz interessanter Aspekt, dass Vorsätze von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind, weil das immer so eine 100- oder 0% Sache ist. Ne? Also wenn ich mir vornehme, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist bei einer Zigarette schon der ganze Vorsatz im Eimer. Und was stattdessen vielleicht interessanter ist, so eine Art Motto zu wählen, dass man dann das Jahr unter so ein Motto stellen kann und vielleicht dann einfach so sagen, ich rauche jetzt weniger, aber wenn ich eine einzelne Zigarette rauche, dann ist das nicht so dramatisch im Vergleich zu, ich versuche mich trotzdem das ganze Jahr über dran zu halten. Und wir können uns ja vielleicht nicht als Vorsatz vornehmen, mehr zu machen, sondern als Motto vornehmen, mehr zu machen. Und dadurch haben wir das immer so, im Hintergrund schwirrt das so mit.
Ich dachte, jetzt kommt Motto rauchfrei oder vielleicht auch, vielleicht auf Tee gemischt.
Ich rauche ja gar nicht, dass das jetzt so rübergekommen ist, wobei dieses Räuchermännchen hier schon gerade relativ zusetzt. Ja, ja, das ist nicht ausgelegt für so ein kleines Bürozimmer. Aber er ist auch, glaube ich, gleich durch.
Ich stelle mir das schon vor, wie du da komplett eingedampft sitzt, wie mit so einer Nebelmaschine, kaum noch was siehst und immer so vor deinem Gesicht wedelst, damit du den Bildschirm überhaupt noch siehst.
Ja, ja. So eine Lampe ganz tief runtergezogen, wie am verräucherten Pokertisch.
Was war das Motto?
Achso, das Motto war mehr Podcasts. Also nicht nur Zahlen mehr, also mehr Anzahl von Folgen, sondern auch mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, damit die Themen ein bisschen elaborierter werden, als wir sitzen einfach nur hier und reden.
Mhm. Ja, ich fände es natürlich auch cooler, wenn wir lieber weniger dafür bessere Folgen machen. Das ist natürlich auch kleiner. Oder lieber weniger, aber dafür Folgen, die Leute mehr interessieren. Aber gut, wir gehen mal so ins neue Jahr. Ich bin mal ganz gespannt. Ich würde noch gerne zwei Themen so aus unserer Firma mit reinbringen, die so mit Weihnachten zu tun haben, die jetzt in die Folge ganz gut passen. Und Kai, als allererstes hast du schon angesprochen, dass du heute deinen letzten Arbeitstag hast, was mir übrigens überhaupt nicht klar war. Da nehmen wir jetzt wirklich auf den letzten Drücker auf hier. Oder hättest du extra gearbeitet für den Podcast?
Also Podcast ist ja kein Arbeiten, ne? Das ist ja hier gemütlicher Kaffeekranz. Aber es ist mir trotzdem schon ganz lieb, dass wir es dann heute abschließen können.
Jedenfalls haben wir ja auch so eine Art Betriebsferien und da wollte ich eigentlich kurz drauf eingehen. Also das hat sich über die letzten Jahre eigentlich eingebürgert. Kommt ja ein bisschen drauf an, wie die Feiertage liegen. Aber ich sag mal, ganz klar ist zwischen dem 24. und dem 1. Januar passiert bei uns gar nichts. Und für mich ist das die schönste Zeit des Jahres, habe ich dir vielleicht im letzten Podcast auch schon mal gesagt. Und da wollte ich einmal mit dir drüber quatschen, so wie das ist, dass man sagt, alle müssen sich freinehmen. Also ich glaube, bei uns sperrt sich auch keiner dagegen. Aber was du da so drüber denkst?
Ja, das ist ja das Ding. Es sind ja keine Betriebsferien. Ne? Ich kenne das aus anderen Firmen. Da sagt dann die Firma so, wir haben in dem Zeitraum jetzt 2 Wochen frei und du musst in den 2 Wochen deinen Urlaub verbrauchen. Du darfst nicht hier sein und arbeiten. Und dann bist du als Arbeitnehmer schon direkt gezwungen, da irgendwie deinen wertvollen Jahresurlaub für einen Bereich aufzuopfern, den die Firma dir vorschreibt. Und so ist es bei uns ja gerade nicht. Es sagt ja niemand, du musst dir in den 2 Wochen Urlaub nehmen, sondern es kommt ganz organisch, weil die Leute einfach entweder noch viel Resturlaub übrig haben und den dann ganz folgerichtig am Ende des Jahres rund um die Weihnachtszeit aufbrauchen oder weil die Leute eh zu Weihnachten gerne frei haben möchten. Deswegen ist das jetzt gar nicht so ein zwangsverhängter Betriebsurlaub, sondern eher so eine natürliche Sache, die sich ergibt.
Ja, wir sagen den Leuten natürlich, ihr könnt natürlich kommen, aber ihr habt da nichts zu tun.
Genau.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, letzte Urlaubstage noch aufbrauchen. Wir haben das ja hier schon mehrfach erwähnt, wir haben ja keine richtige Urlaubstageregelung. Also bei uns in den Arbeitsverträgen steht schon mal was drin. Ich glaube, bei manchen steht 28, bei manchen 30 Tagen, ein bisschen unterschiedlich. Aber ich führe jedenfalls kein Buch darüber, wer welchen Urlaub gemacht hat. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass die Urlaubstage bei uns flexibel sind. Also, dass die Leute sich erstmal so viel Urlaub nehmen können, wie sie meinen, dass sie das brauchen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass jeder Einzelne von euch sich so ein bisschen nachhält, wie viele Tage man schon genommen hat. Und auch irgendwie eine Zahl im Kopf hat, woran man sich orientiert.
Ja, also das kann ich für mich auf jeden Fall sagen. Das ist jetzt für mich dieses Jahr noch nicht ganz so aufgegangen, weil ich ja so nach 2 Dritteln des Jahres auch noch diese Umstellung hatte von 5 auf 4 Tage Arbeit. Das hat natürlich dann noch Einfluss auf die Urlaubstage und sowas. Aber ich versuche das schon so ungefähr nachzuhalten. Beziehungsweise andersherum, ich mache Urlaub nur mit anderen Menschen zusammen und die haben nicht unendlich viel Urlaub. Und daraus ergibt sich so ein bisschen, dass wenn da eh sich nichts ergibt, wo man mit anderen Leuten Urlaub machen könnte, weil die alle arbeiten müssen, dann nehme ich mir auch nicht random 2 Wochen frei zwischendurch und mache nichts, sondern dann kann ich schon arbeiten.
Ja. An wie vielen Tagen orientierst du dich denn?
Ich glaube, jetzt dieses Jahr habe ich mich nach den Tagen orientiert, die ich mir freinehmen wollte und habe jetzt gar nicht nachgerechnet, wie viel da im Endeffekt bei rumgekommen sind.
Okay, also hast du jetzt nicht irgendwie eine Zahl im Kopf, irgendwie 28, 30 Tage, wo du jetzt sagst, so, da will ich so plus minus landen?
Nee, ich glaube, das hängt ja immer so ein bisschen damit zusammen. Es ist ja praktischerweise so eine Woche in 5 Tagen aufgeteilt und wenn jetzt nicht irgendein Feiertag dazwischen ist, hat man ja schon so schöne Blöcke. Das heißt, es ergibt sich ja relativ natürlich, wenn man 6 Wochen frei nimmt, hast du ungefähr 30 Tage. Und daraus ergibt sich dann so eine natürliche Zahl. Aber ob es jetzt 30 oder 28 oder vielleicht 32 sind, halte ich zumindest persönlich nicht nach.
Perfekt, genau so soll es sein. Ja, ich hatte letztens auch die Situation, dass eine Mitarbeiterin krank war im Urlaub und dann hatte sie mir geschrieben, so wie das denn bei uns aussieht. Also die offizielle Regelung ist ja, glaube ich, dass wenn man im Urlaub krank ist und sich da eine Bescheinigung holt, dass es dann kein Urlaub ist, sondern ein Krankheitstag und man den Urlaub dann wann anders verwenden kann.
Genau.
Und das habe ich natürlich gesagt, dass das auch bei uns so die Regel ist, dass es dann ein Krankheitstag ist. Aber dadurch, dass wir die Urlaubstage flexibel haben, war für mich eigentlich die Frage hinfällig, habe ich dann natürlich nochmal so betont. Aber das fand ich ganz interessant, weil in den Köpfen scheinbar das nicht rausgeht, dass das eben eine feste Menge ist an Urlaubstagen, die man so hat. Und dass man die auch sparen kann und ja, so. Aber so ist es eigentlich nicht.
Ja, ich meine, dieses ganze Arbeitssystem, in dem wir stecken, ist ja doch ein relativ vorgefertigtes Konstrukt. Und wenn man sich nicht an die Vereinbarung hält, dann kann das halt auch Konsequenzen haben, ne? Also jetzt mal angenommen, ich würde halt 50 Tage Urlaub im Jahr machen, einfach so, weil es die Freiheit gibt. Und du findest es dann doch blöd, dann kann das halt in Konsequenz bedeuten, dass ich irgendwie eine Abmahnung bekomme und meine Position in Gefahr ist, sage ich jetzt mal ganz krass formuliert.
Oh, Kai, jetzt hast du meinen geheimen Plan durchschaut.
Ja, genau.
Das ist mein letzter Nothaken, um die Leute zu kündigen.
Ja, nicht, dass ich das glauben würde von dir, ne? Aber die Gefahr ist halt da und ist real. Und da muss man sich schon sehr viel trauen, um trotz dieser Gefahr das aufs Spiel setzen zu wollen und zu sagen, ja, ich verhalte mich jetzt so grob gegen die allgemeinen Normen und muss mich dann so sicher fühlen, dass ich das auch aushalte. Also schwierig. Ist leicht zu sagen von uns beiden, auch in der Chefposition, so ja, mach doch halt, ne? Aber ich glaube, so als Arbeitnehmer, da gehört da noch mal ein bisschen mehr dazu.
Das stimmt. Hat aber natürlich alles noch nicht so wahnsinnig viel mit dem Weihnachtsurlaub jetzt zu tun oder mit diesen Betriebsferien, die da sind. Hast du da denn noch spezielle Gedanken zu?
Ja. Also ich mache mir natürlich schon Gedanken, weil wir ja trotzdem weiter Kunden haben und da mitunter auch weiter Leute arbeiten. Und das führt auch mitunter dazu, dass weiter Bugs entstehen. Ne? Also die Anwendungen, die wir so schreiben, sind ja trotz allen Bemühungen nicht fehlerfrei. Und es gibt anscheinend Firmen oder Konstrukte, da gibt es gar keinen Weihnachtsurlaub, die arbeiten rund um die Uhr. Und wenn dann natürlich irgendein kritisches Problem auftaucht, dann mache ich mir schon Gedanken, was passiert jetzt? Also wir hatten jetzt tatsächlich den Fall, dass ich gegenüber einem Kunden zumindest meinen Urlaub angekündigt habe. Und dann kam schon die Rückfrage, aber was ist denn, wenn in der Zeit was passiert? Und dann habe ich mir schon überlegt, weil ich jetzt nicht einfach blind sagen will, ja, melde dich halt bei Felix. Bei dir als Geschäftsführer gelten diese Urlaubstage nicht, weil ich natürlich auch will, dass du dich irgendwie entspannen kannst und nicht so auf Abruf stehen musst. Aber gleichzeitig haben wir ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Kunden. Und da können wir jetzt mal live on tape drüber sprechen, wie wir das wohl handhaben.
Ja, genau. Also diese Situation habe ich auch mitbekommen und habe mich dann auch freiwillig gemeldet, dass ich da auch ansprechbar bin. Aber das Geniale an dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr finde ich ja genau, dass kein Kunde einen jemals angerufen hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr irgendeine Mail oder einen Anruf vom Kunden bekommen habe. Und das ist ja gerade das, was ich an dieser Zeit so schätze. Ich kann das fröhlich sagen, ja, ich bin erreichbar, aber ich wüsste nicht, dass mich irgendein Kunde mal in der Zeit irgendwie mit einem Problem belästigt hat. Und das sage ich auch immer anderen Leuten. Da kann ein Online-Shop down sein, da kann die Bestellung nicht mehr funktionieren, da kann die Software nicht mehr aufgehen. Das wird den Leuten gar nicht auffallen. Und das ist halt genau das, was ich an dieser Zeit so schätze. Das ist die einzige Zeit des Jahres, wo alle im Urlaub sind, wo keiner was machen kann und wo man wirklich, also jetzt in meiner Position, den ganzen Tag nicht auf den Laptop gucken kann und trotzdem nicht so dieses Gefühl hat, ah, könnte sein, dass ich jetzt was verpasst oder so. Deswegen schätze ich halt diese ein, zwei Wochen immer so wahnsinnig jedes Jahr.
Das heißt aber, wenn ich das mal so ein bisschen runterbreche, dass du eigentlich aus der Sicht der Firma gar keinen Urlaub nimmst, weil du trotzdem auf Abruf bereit bist, nur halt hoffst, dass nichts passiert.
Ja, so richtig offiziell Urlaub nehme ich mir ja nie, ne? Also egal, ob ich jetzt in Thailand bin oder wo auch immer. Ihr könnt und sollt mich auch immer erreichen. Das finde ich ja immer gut, wenn jemand eine Frage hat oder so, dann schreibt mich an. Ich sage immer, das Schlimmste, was passiert ist, dass ich nicht drangehe oder nicht so schnell antworte wie sonst. Aber ich reiche ja keinen Urlaub ein. Ich sage ja jetzt nicht, ich bin nicht erreichbar, ich bin weg. Oder nehme den Laptop nicht mit. Also das gibt's ja nicht bei mir.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja aber eine Sache, die bei dir exklusiv ist. Wenn irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von uns das machen würde, dann würdest du da wahrscheinlich haushoch aufs Dach steigen und sagen, nee, lass mir Laptop zu Hause, mach mal schön Urlaub, die Gefahr soll gar nicht erst bestehen.
Mhm.
Findest du, das ist so die Bürde als Geschäftsführer, dass sich da ausnimmt?
Ja, einerseits das wahrscheinlich und ich kann natürlich jetzt meinen eigenen Seelenzustand auch ganz gut einschätzen und kann jetzt sagen, dass mir das jetzt nicht so viel ausmacht. Also klar, das wäre noch schöner, wenn ich mal zwei Wochen wirklich komplett ohne Laptop und alles hätte, das würde ich auch genießen. Aber ich kann jetzt von mir innen raus sagen, das macht mich jetzt nicht kaputt oder es ist jetzt kein großes Problem für mich. Und deswegen mache ich das auch gerne und helfe den Leuten da gerne und löse gerne Situationen, auch wenn ich das irgendwie kann. Während ich das bei anderen natürlich nicht kann. Also wenn ich jetzt wüsste, ja, eine Mitarbeiterin von uns zum Beispiel fährt jetzt in Urlaub und nimmt ihren Laptop mit, weil sie doch irgendwie gerade vielleicht was released hat und dann so ein bisschen diese latente Gefahr hat, dass da ein Problem entstehen könnte. Und da würde ich eventuell schon darauf bestehen, dass sie dann doch alles zu Hause lässt und sagt, jetzt lassen wir die Arbeit mal Arbeit sein, weil ich natürlich nicht garantieren kann, dass die nicht in einem halben Jahr ankommt, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall mit einem Burnout oder so, weil sie einfach nie rausgekommen ist aus dieser Thematik. Und das ist natürlich bei mir schon was anderes. Und man muss ja zur Fairness halber noch sagen, ich kriege ja für die ganze Sache auch ein ganz gutes Schmerzensgeld und dann kann ich das schon ganz gut verkraften.
Was du gerade gesagt hast, ich denke jetzt nochmal drüber nach, nämlich, dass wirklich alle ja auch Betriebsferien haben, nicht nur wir hier in der Firma, sondern wirklich eigentlich deutschlandweit nicht so viel los ist. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann gehe ich doch mit einem deutlich entspannteren Gefühl selber auch in den Urlaub. Weil wenn ich sonst im Jahr verteilt mal irgendwie zwei Wochen weg bin, dann denke ich schon immer mit einem Auge so an den Haufen Arbeit, der jetzt in der Zwischenzeit aufkommt und liegen bleibt und Reviews, die ich machen kann und irgendwie Projekte, die dann schlafen müssen, weil ich da nicht so richtig drauf sitzen kann in dem Moment. Und jetzt habe ich das Gefühl, meine To-Do ist leer und die bleibt jetzt auch wirklich bis nächstes Jahr leer.
Genauso ist es. Und man merkt das ja schon so, sag mal, ab der zweiten Dezemberwoche, dass einfach auch weniger von Kunden kommt, dass die Kunden alle in so einen Weihnachtsmodus kommen. Und dass man auch mal Sachen abarbeiten kann, die vielleicht schon länger drauf liegen, also zumindest bei mir so. Und ja, man hat schon diese Vorfreude, so diese Adventszeit, diese Vorfreude auf Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob man dann einfach nur entspannter ist oder ob es wirklich auch weniger Aufgaben gibt. Und das ist für mich genial. Also ich wiederhole mich, aber die Woche gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist für mich so die Woche richtiger Urlaub im Jahr.
Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung, Felix?
Ich bin dieses Jahr schon ewig in Weihnachtsstimmung, komischerweise. Ich habe schon Mitte November, glaube ich, angefangen, Stollen zu mampfen und alles, was der Aldi um die Ecke so hergibt an herrlichen Leckereien. Ich habe eigentlich zwei Feindings dieses Jahr, hier auch nochmal als Geheimtipp. Die Leute sollen ja was mitnehmen. Nämlich einerseits Baumkuchenspitzen mit Vollmilchschokolade.
Oh,
aber ohne Alkohol. Manchmal sind die ja so verseucht. Ja, das finde ich einfach nicht lecker. Aber so richtig schöne Baumkuchenspitzen, das finde ich schon klasse. Und das andere ist, es gibt so Mini-Spekulatius mit Schokoladenüberzug auf einer Seite. Das ist wirklich, oh, geil, da könnte ich mich reinsetzen. Die darf ich nicht kaufen, sonst geht das hier direkt auf die Hüfte.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr meine Abnehmphase auf die Weihnachtszeit zu legen. Das ist natürlich sträflich.
Ja, das ist ein Himmelfahrtskommando. Wenn ich da an Käsefondue denke, Raclette.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so Kinder hat, dann hat diese ganze Weihnachtszeit auch nochmal so eine andere Magie, oder?
Ja, sowieso. Bei uns ist ein Wichtel eingezogen.
Uh-huh.
Und ja, das ist schon Wahnsinn, was für eine Freude da auch in den Kindern entsteht. Und natürlich jetzt nicht nur Wichtel, da kommt ja Schlag auf Schlag. Also Adventskalender ist interessant, der Nikolaus ist interessant. Dann haben wir Wichtel, dann geht man einen Weihnachtsbaum kaufen, dann ist dieses Warten aufs Christkind. Silvester ist ja irgendwie auch toll für die Kinder. Also das ist ja so geballt, so intensiv. Auf dem Weihnachtsmarkt waren wir jetzt mit den Kids, die sind aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, haben links und rechts geguckt, hier in Köln auf dem Heumarkt. Ja, das ist schon fantastisch mit Kindern, muss man schon sagen. Auch was ganz anderes nochmal.
Jetzt muss ich doch einmal fragen, was in eurer Familie die Weihnachtsbaumtradition ist. Wann wird der geholt, wann wird der geschmückt?
Ja, da gibt es gar keine Tradition, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir holen den tatsächlich hier in Köln immer sehr, sehr früh, weil wir über Weihnachten dann meist bei den Großeltern sind, bei den Schwiegereltern. Und deswegen holen wir uns schon sehr früh ein, damit wir überhaupt was davon haben. Also wenn wir den jetzt erst am 20. holen würden, dann aber am 22. dann in die Heimat fahren, dann hat sich der Baum nicht gelohnt. Deswegen steht er hier schon ewig und hat auch schon fröhlich rumgenadelt. Da ist eher so die Diskussion, soll es eine Nordmann sein, die zwar nicht riecht, aber dafür nicht nadelt und nicht piekst? Oder soll es so eine blöde, pieksige Blautanne sein, die zwar am ersten Tag riecht, aber dann nur noch nervt? Und man kann, glaube ich, raushören, wofür ich bin.
Und ist auch schon geschmückt?
Der ist tatsächlich inzwischen auch geschmückt, ja genau. Die Krippe steht drunter.
Fantastisch.
Mhm. Wie ist das bei euch?
Also früher gab es bei uns den Baum, weiß ich gar nicht mehr, so kurz vor Weihnachten, wurde der am Heiligen Abend auch erst geschmückt, ne? Also traditionell. Wurden die Kinder irgendwie aus dem Haus geschafft und in der Zeit hat der Weihnachtsmann den Baum geschmückt und die Geschenke gebracht.
Ist es denn Weihnachtsmann oder Christkind?
Boah, das könnte ich dir jetzt gar nicht mehr sagen.
Was? Kajo?
Oh. Mama, wenn du zuhörst, schreib mir mal, kann mich nicht erinnern.
Das kann nicht wahr sein. Wie kann man sich daran nicht erinnern? Natürlich das Christkind.
Ja, ich glaube auch. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ah, okay.
Also dann ist natürlich doppelt magisch, wenn man dann als kleiner Steppe das Wohnzimmer betritt und dann erstrahlt der Baum in Leucht und Glanz und Geschenken. Fantastisch. Und jetzt dieses Jahr haben wir es, letztes Jahr auch schon so gemacht, wir haben hier so einen kleinen Weihnachtsbaumverkauf, so ein Stück die Straße hoch, also wirklich 200 Meter zu Fuß. Dann suchen wir uns einen Baum aus, schon relativ früh im Dezember, tragen den selber nach Hause und schmücken ihn, damit wir eben auch schon was von haben. Ne? Also ich finde es auch irgendwie blöd, den dann erst kurz vor Weihnachten zu holen, dann kurz nach Weihnachten wieder wegzutun. Deswegen kann er hier mal schön einen Monat stehen und funkeln und leuchten.
Naja. Weißt du, was das Beste ist an Kindern zur Weihnachtszeit?
Sag's mir.
Ja, sonst war es immer so, dann habe ich mir an einem Tag einen Christstollen geholt und dann musstest du erstmal anderthalb Wochen Christstollen essen, weil du da ja dich dann so durcharbeiten musst. Und dann hast du dir einen Baumkuchen geholt.
Okay, ja, Entschuldigung.
So, dann am nächsten Tag hast du dir Zimtsterne geholt. Dann hast du immer darauf gehofft, dass irgendwie Freunde vorbeikommen und ganz viel davon essen. Aber du isst dich dann so an einer Sache mal so satt. Also ich kann jetzt nicht mehr einen ganzen Baumkuchen auf einmal vernaschen oder einen ganzen Stollen, obwohl ich das könnte, aber ja, das Gewissen spielt mir dann Streich.
Mhm.
Und mit Kindern, da stellst du einen Baumkuchen auf den Tisch und dann ist er in einer Mahlzeit weg. Das ist so genial. Und dann kannst du am nächsten Tag Lebkuchen essen und am übernächsten Tag Zimtsterne und so weiter. Und das ist so schön. Und du kannst dabei zugucken, wie die Kinder aufgehen.
Emotional und körperlich.
Ja, genau. Nee, also das ist toll, wenn man die Sachen teilen kann, weil geteilt schmeckt ja sowieso besser. Und man kann auch noch mehr Sachen ausprobieren und dann mit den Kindern da mit dem Kinderwagen durch diese Weihnachtsabteilungen im Supermarkt und die Kinder mal aussuchen lassen und dann nochmal neue Sachen, Marzipankartoffeln entdecken. Klasse.
Da hast du jetzt aber ganz sozialverträglich nochmal die Kurve bekommen.
Ja, jetzt denkt jeder, ich messe hier meine Kinder, aber eigentlich versuchen wir die in der Adventszeit immer nur kurz zu halten. Und dann sind im Adventskalender immer schon, weiß nicht, kleine Spielsachen oder mal ein Sticker oder sowas drin, damit die nicht nur Süßigkeiten mampfen.
Ja, den Ansatz hatte ich noch nicht, aber ich fühle dich auf eine gewisse Weise.
Ja, aber apropos so Süßigkeiten, Geschenke und so weiter zu Weihnachten.
Oh, Felix. Fantastisch.
Ja, das wäre eine Überleitung, oder? In unser letztes Thema. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon 40 Minuten gequatscht. Jetzt müssen wir die Leute irgendwann auch mal in Ruhe lassen und ihren Weihnachtsurlaub genießen lassen. Aber ich möchte auch noch kurz auf ein Arbeitsthema eingehen. Und das sind unsere Weihnachtsgeschenke, die wir immer an Partner von uns rausschicken. Und jetzt habe ich natürlich die Befürchtung und fange schon an zu schwitzen, dass uns Leute hier hören, die kein Weihnachtsgeschenk bekommen haben dieses Jahr. Das sei hoffentlich verziehen. Aber an gute Partner und Leute, mit denen man irgendwie in besonderer Weise dieses Jahr zusammengearbeitet hat, schicken wir doch immer ein ganz schönes Geschenk raus, ein Präsent, wo ich dann eine persönliche Karte dazu tue. Und das kann ich hier nur jedem empfehlen, weil das natürlich ein ganz tolles Feedback auch gibt. Haben sich schon ganz viele bei mir gemeldet.
Also vor allem die persönliche Karte. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich bekomme das nur so über die Seite mit, aber zumindest bei den Weihnachtsgeschenken, die wir als Belegschaft bekommen haben, habe ich mich auch sehr gefreut über die persönlich und handgeschriebene Karte, die du da beigestellt hast.
Genau, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich schreibe wirklich jedem, dem ich dann schreibe. Also ich schreibe jetzt nicht 50 Karten, dieses Jahr waren es, glaube ich, ja, wenn man jetzt die Mitarbeitenden dazu zählt, waren es wahrscheinlich so 25, so um den Dreh. Und da ist mir ganz wichtig, dass ich wirklich auf die Leute dann persönlich eingehe. Ich kriege natürlich auch so generische Weihnachtsgrüße, auch vielen Dank dafür. Aber schöner finde ich, wenn man auch irgendwie was mit rausnehmen kann oder sich wirklich nochmal persönlich bedankt. Und das ist eben mein Ziel. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch einem ehemaligen Mitarbeiter von uns geschrieben, der jetzt im August oder so ist, der ausgeschieden bei uns. Und dem habe ich einfach nochmal eine Karte geschrieben, weil ich dem nochmal mitgeben wollte, wie gut das funktioniert hat, wie offen er das kommuniziert hat, dass er raus sein wird. Und wollte ich ihm einfach nochmal Danke sagen für seine tolle Arbeit und dass er das so offen kommuniziert hat und dass das insgesamt so reibungslos abgelaufen ist. Das fand ich also ganz toll. Oder jemand anders, von dem ich Aufträge übernommen habe, der hat sich auch nach der Übergabe noch total für uns reingehängt und hat uns in ganz vielen Themen geholfen und hat eben nicht gesagt, nach mir die Sinnflut, sondern hat da ein tolles Engagement gezeigt. Und da will ich mich einfach persönlich für bedanken und auch eben das nochmal so nennen und nicht eben nur schreiben, schöne Weihnachtsgrüße und ja, ist dann Schoko-Nikolaus.
Muss ich doch mal ein bisschen nachbauen, wenn wir das Thema schon haben. Wonach hast du denn entschieden, wer das bekommt? Hast du da einfach deine Projekte genommen, nach Jahresaufträgen absteigend sortiert und dann die ersten 10 genommen?
Also genau so, das muss ich jetzt nicht machen, weil das hat man natürlich im Kopf, mit dem man viel zusammenarbeitet. Und genauso wie du sagst, ne, die kriegen auf jeden Fall eine Karte, definitiv. Also die Partner, mit denen wir auch, ja, vielleicht kann man es ganz trocken sagen, mit denen wir am meisten umsetzen. Das sind ja auch die, mit denen man am intensivsten arbeitet. Also die kriegen natürlich was. Und ja, dann ist das so ein bisschen auch Gefühl. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Karte geschrieben an jemanden, den ich seit längerer Zeit das erste Mal wieder getroffen hatte, aber einen total coolen Austausch hatte, habe ich nur einmal gesehen und hatte aber so das Gefühl, das wäre jetzt cool, wenn ich da nochmal so einen kleinen Follow-up mache und mich dafür bedanke und sage, dass ich das eben sehr angenehm fand. Also sowas kann das auch mal sein. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Gefühlsgeschichte bei mir, wo ich so denke, das macht jetzt Sinn, da ja auch vielleicht nochmal ein Lebenszeichen zu hinterlassen oder mich für eine gewisse Sache zu bedanken oder ja, vielleicht auch einfach eine Beziehung so am Leben halten. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass man jetzt aus welchen Gründen auch immer mit jemandem weniger zusammengearbeitet hat. Und dann kann so eine Weihnachtskarte natürlich nochmal so ein Anstoß sein, ja, dass man einfach wieder aneinander denkt. Und das finde ich auch ganz schön. Also es ist bei mir wirklich kein Vertriebsinstrument in dem Sinne. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Also ich schreibe jetzt nicht Leuten, die jetzt irgendwie vielleicht im letzten Jahr nichts bestellt haben. Und dann schreibe ich denen, guck mal hier, ich bin auch noch da und lass uns mal wieder was zusammen machen. Das wirklich überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich eher so ein Danke sagen und so, ein, dass man so präsent bleibt. Ne?
Du schreibst dann aber schon konkreten Menschen in einer Firma. Nicht so allgemein ans Impressum.
Genau. Doch, ich schreibe schon persönlich den Leuten. Jetzt habe ich 2 Karten dieses Jahr geschrieben, die so an so Technikteams gingen, sage ich mal. Und dann schreibe ich sowas wie Liebes, also ich abstrahiere das ein bisschen, Liebes Technikteam von so und so. Ist aber in dem Paket jetzt dieses Jahr hatten wir so italienische Spezialitäten drin. Dann ist das aber schon so, dass man schon merkt, ah, das sind jetzt 3 Leute und da sind 3 von jeder Sache und so. Also ja, vielleicht insofern schon wieder ein bisschen persönlich. Aber im Normalfall schreibe ich schon wirklich an konkrete Personen dann.
Ja, das wäre schon die zweite Frage. Was denn drin war? Das schon geteasert. Italienische Köstlichkeiten.
Ah, geil. Hast du Zeit?
Ja, ich schon. Ich weiß nicht, wie das mit den Leuten da draußen. Ich habe mir gerade hier den zweiten Tee aufgemacht.
Ja, pass auf. Ich versuche hier parallel mal das Dokument aufzumachen, was ich tatsächlich auch selbst geschrieben habe, aber was ich bei allen dann gleich reingelegt habe. Und genau, hier haben wir das da. Das ist ein bisschen Inspiration. Also ich habe 3 Komponenten immer gehabt und das waren einerseits Nudeln und zwar von so einer ganz traditionellen Pasta-Manufaktur in Italien. Ich kann hier bestimmt ein bisschen Werbung machen. Rustichella d'Abruzzo heißen die. Und das Besondere bei denen ist eben, dass die so Bronzeformen benutzen und das soll so eine besonders raue Oberfläche geben. Dann nehmen die Nudeln eben ganz viel Soße auf und ja, haben so eine tolle Bissfestigkeit. Und geschrieben habe ich dazu, Rustichella d'Abruzzo ist stolz drauf, außerhalb Italiens als die traditionellste Pasta der Welt bekannt zu sein. Diese Nudeln sind mit Ziehmatrizen aus Bronze verarbeitet und bei niedriger Temperatur getrocknet. Die raue Oberfläche nimmt Soßen besonders gut auf. Ne, also das ist die Nudelkomponente. Dann habe ich als zweites handverlesene San Marzano-Tomaten. Und da lese ich auch kurz einen Text vor und dann erzähle ich ein bisschen was zum Produkt. Die Sonne Italiens in einer Tomate, sagenhaft aromatisch und fruchtig im Geschmack. Sie hat nicht die widerstandsfähige Haut moderner Züchtungen und muss deshalb aufwendig von Hand verlesen werden. Da die Tomaten direkt in Italien frisch vom Feld in Dosen konserviert werden, können sie zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden.
Du könntest ja Marketing-Texter werden. Das geht ja runter wie Butter oder Olivenöl.
Ja, habe ich tatsächlich selbst geschrieben. Und das Interessante an diesen San Marzano-Tomaten ist eben, dass man die jetzt im Supermarkt schlecht verkaufen könnte, weil die eben nicht so eine harte Schale haben, wie das moderne Züchtungen haben. Die haben aber eben einen Wahnsinnsgeschmack. Und dann ist irgendjemand drauf gekommen und hat gesagt, ja komm, dann lass uns die doch genau zum optimalen Reifezeitpunkt und nicht eben davor, sodass im Supermarkt oder auf dem Transportweg noch nachreifen können. Lass uns die direkt zum optimalen Reifezeitpunkt auf dem Feld ernten und in eine Dose packen. Denn da ist die Schale ja egal, die sind ja sogar geschält an dem Moment. Und haben aber ihr tolles, intensives Aroma. Und deswegen gilt eben San Marzano so als die Dosentomate. Mhm. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man den Unterschied wirklich schmeckt. Aber wenn irgendeine Tomate toll ist, dann ist es dieses San Marzano. Und dann habe ich die von Il Pomodoro Più Buono geholt. Und das sollen dann von den San Marzano-Tomaten dann auch nochmal die besten sein.
Ich muss ja jetzt schon sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe ja eine Webseite bei uns. Das heißt, technisch gesehen bin ich auch ein Kunde. Aber ich habe so ein Paket nicht bekommen.
Ja, Kai, du hast dir das mit deinem Freundschaftspreis so ein bisschen rausgekegelt. Ja. Was zahlst du im Monat? 2 Euro?
Anscheinend nicht genug.
Ich weiß gar nicht, ob das noch unsere Kosten deckt.
Okay, und das Dritte?
Ja, das Dritte ist eine echte Pesto Genovese. Das finde ich ganz interessant. Ich lese auch eben den Text vor und dann erzähle ich noch was dazu. Cascina San Giovanni aus dem Piemont verwendet für dieses Spitzenpesto ausschließlich feinsten ligurischen Basilikum. Kann für seine intensive Würze und die angenehme Schärfe. Während so gut wie alle Pesto aus dem Supermarkt mit Cashews oder Mandeln und billigen Käse hergestellt werden, sind es hier echte Pinienkerne und original Parmigiano Reggiano. Mm. Das Pesto ist traditionell salzig und schon sparsam dosiert, sehr intensiv. Mm. Und das fand ich in dem Zuge wirklich ganz interessant, weil es ja schon großen Unterschied so bei Pesto gibt. Übrigens ist die Mehrzahl von Pesto wirklich auch Pesto. Und die allermeisten sind, wenn man sich so Barilla oder sowas anguckt im Supermarkt, dann sind die statt mit Pinienkernen, wie man es eigentlich machen müsste, sind die mit Cashews. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie großen Unterschied das im Geschmack macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein kleines bisschen schon ausmacht. Und dann eben richtig frisches Basilikum und so und vor allem auch gutes Olivenöl und dann der echte Parmesankäse. Also das gehört jedenfalls alles in eine Pesto Genovese rein. Und das hier ist eine echte, kostet dann auch irgendwie 8 Euro oder sowas pro Glas. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Aber schmeckt dafür ganz fantastisch. Ich habe schon eine Probe gemacht.
Also ich kann es förmlich riechen auf der Zunge. Und ich finde, du hast jetzt deine ekligen Ausflüge vom Thailand-Markt am Anfang wieder wettgemacht.
Ja, schön. Jetzt muss ich nur noch sagen, ich habe die Sachen in Thailand gekauft. Nein, natürlich nicht. Also ich habe die in einem Feinkostladen im Internet bestellt. Und genau, viele von den Produkten kannte ich auch vorher schon und bin da auch selbst begeistert von und habe die deswegen auch geholt. Und das habe ich auch in die Karte dann zum Teil mit reingeschrieben. Dass da wirklich Sachen sind, die ich auch total lecker finde. Ja, ich hatte zwischendurch so ein bisschen die Sorge, dass das insgesamt so professionell aussieht, dass die Leute denken, ich habe so einen Präsentkorb im Internet einfach bestellt und rausgeschickt. Ich hoffe aber, dass der kleine Einleitungstext, den ich drüber geschrieben habe und auch die persönliche Karte, dass die Leute feststellen, das sind wirklich Sachen, die ich handverlesen habe.
Fantastisch. Also wenn wir soweit sind und Milliarden von Hörern haben, dann könntest du auf jeden Fall auf der Influencer-Schiene sehr gut mitmachen.
Also wenn mir ein Hörer beweisen kann, dass er jede Folge von uns gehört hat, dann würde ich ihm auch so ein Paket schicken.
Uhu, jetzt wird's spannend, okay. Nochmal zu Weihnachten was rausgehauen.
Ja, genau. Ja, sind ja letztlich auch Kunden von uns.
Das stimmt.
Also keine Zahlen, aber.
Jetzt hast du wieder unromantisch gemacht, Felix. Muss den Raum ein bisschen lesen.
Ich glaube, wir sind aber auch fast fertig.
Ja.
Jetzt hast du noch Zeit für Abschlussworte für die Folge und für das Jahr.
Ja, Felix, hat mich gefreut. Alles. Das war mal ein bisschen sentimental, aber also nicht nur der Podcast, sondern insgesamt wieder die Zusammenarbeit mit dir, mit den KollegInnen und Kollegen und den Kunden vor allem rundum, sodass ich mich jetzt schon auf Januar freue, wenn es dann wieder ans Werk geht und die ganzen neuen Projekte, die wir da für nächstes Jahr aufhaben. Und ich finde es fantastisch, vielleicht an dich, Felix, persönlich, was du es geschaffen hast hier für ein schönes Arbeitsumfeld, in dem man gerne sitzt. So kann ich von mir sprechen und weiß gar nicht, ob man es Arbeiten nennt, aber regelmäßig werken. Vielen Dank.
Ja, habe ich fast nichts mehr zu ergänzen. Also mein ganz herzlicher Dank geht natürlich auch an dich raus, dass du dir dieses Jahr wieder so viel Zeit für mich genommen hast und an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns hoffentlich alle regelmäßig hören. Und ich habe es denen auch persönlich schon in den Jahresgesprächen gesagt, aber das hier nochmal auch so in die Öffentlichkeit raus. Also es macht mir eben auch ganz große Freude. Und ja, ich freue mich jetzt total auf diese entspannte Weihnachtszeit und hoffe, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen und wirklich nicht viele Leute anrufen und schreiben und ich so ein paar Sachen aufholen kann. Und ja, bin total motiviert, im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Und wir haben das ja schon kurz gesagt, im nächsten Jahr machen wir auch eine kurze Folge, wo wir so ein bisschen auf die wirtschaftlichen Zahlen eingehen. Das haben wir jetzt heute so ein bisschen ausgeklammert, ist ja nicht so weihnachtlich. Aber das ist sicherlich auch ganz spannend. Und ja, da geht es nächstes Jahr Vollgas weiter. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich fürs nächste Jahr. Und ja, wünsche an der Stelle nochmal allen Hörern, Hörerinnen und natürlich dir insbesondere, lieber Kai, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.